Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 337.
SR2 Kulturradio Nachrichten.
9 Uhr. Saarbrücken. Der saarländische Ministerpräsident Müller lässt weiter offen, ob die nächste Landtagswahl zusammen mit der Bundestagswahl im Herbst 2009 stattfindet. Müller sagte dem SR, dies werde man erst später entscheiden. In der Vergangenheit hatte die CDU bei Landtagswahlen im Saarland besser abgeschnitten als bei Bundestagswahlen. Müller betonte, er setze 2009 erneut auf eine absolute Mehrheit. Schließlich zähle am Ende die Leistung. So habe seine Regierung die Jugendarbeitslosigkeit von über 11% auf 6% gesenkt. Saarländischer Rundfunk, das waren die Nachrichten. SR-Nachrichten auch im Internet unter sronline.de.
SR2 Kulturradio. Thema.
Hören Sie heute, wenn Frauen 50 werden, von Heike Schwochow.
Ich weiß nur, dass ich mit 37 angefangen habe zu erzählen, dass ich demnächst 40 werde. Und ich war immer froh, wenn ich mir dann so hintenrum Komplimente einholen konnte, dass sie sagt, naja, Mensch, was, du bist 40 und gibst doch nicht. Und dann dachte ich mir, naja, die wissen ja nicht, dass ich erst 37 bin. Aber ich glaube, ich habe auch schon mit 16 darunter gelitten, dass ich demnächst 20 werde.
Happy, happy birthday, baby.
Ich konnte die 20 kaum erwarten, überschritt problemlos die 30. Und mein 40. Geburtstag? Da stand ich mit meiner Freundin Martine auf dem Eiffelturm und sagte, ich habe immer gedacht, ich werde Paris erst sehen, wenn ich 60 bin. Und jetzt stehe ich hier und blicke hinunter auf die Stadt der Städte. Ist das nicht wunderbar?
Happy, happy birthday, baby.
Die Mauer existierte nicht mehr. Ich hatte noch einmal ein Studium begonnen. Die Welt stand offen. Und ich war erst 40.
50. Nimm dir ein Zentimetermaß, mach 80, schneid 50 ab und dann bleibt nur noch ganz wenig Zeit zu leben. Und das haut einen um. Und dann fängt man an, über sein Leben nachzudenken. Wie ist es? Bist du damit eigentlich zufrieden? Willst du das eigentlich alles? Und plötzlich sagt man, nee, das will ich nicht.
Ich wünsche dir, dass du immer so jung bleibst, wie du dich heute fühlst.
Dieser 50. Geburtstag selber, wahrscheinlich gar nicht das Problem. Da ist es eher die Überlegung, feierst du oder feierst du nicht? Wie begehst du ihn? Nimmst du ihn ernst? Drückst du ihn weg? Ja, also dieses Nachdenken fixiert sich auf den 50. Geburtstag durch die Feier,
sagte Tina.
Also das sind Zäsuren, die sich im Umfeld des 50. Geburtstages abspielen, die einschneidend sind. Und bei mir waren sie besonders einschneidend, weil Kinder aus dem Haus, neues Leben mit einem neuen Mann, in neuer Wohnung, Trennung von diesem sehr intensiven Familienleben. Also das alles zusammen, ganz anderes Leben beginnen und zugleich sich selbst sehr hinterfragen. In seinen Kräften, seinen Möglichkeiten, in seinem Körper. Für mich war es immer so, dass das Leben so in bestimmten Abschnitten verläuft. Abschnitt Schule, Abschnitt Studium, Abschnitt Kinder und Familie und Beruf. Und dann ist also dieser große, zentrale Abschnitt ist zu Ende. Was jetzt? Es bleibt der Abschnitt Beruf nicht mehr viel, überschaubar plötzlich. Also die Endlichkeit rückt näher. Und hinterfragen auch, gibt es überhaupt noch Ziele? Oder ist das Ziel schon die Rente? Was eine schreckliche Vorstellung ist.
50 ist eine ganz erschreckende Zahl,
sagte Gisela.
Die 5 jetzt davor zu haben, ist für mich sowas eigentlich nicht diskutierbar. Das war so, man weiß, dass es auf einen zukommt, aber es war, nee, also damit habe ich nichts zu tun. Und ja, vielleicht denke ich so, dass ich in 2 Jahren oder so sage, jetzt feiere ich nochmal einen größeren Geburtstag. Aber in dem Moment war noch nicht ja, die Bereitschaft da von mir, das zu feiern.
Ihr Lieben, den 50. habe ich ignoriert. Aber meine Hochzeit, die Kündigung des festen Arbeitsvertrages, der Umzug von Bremen nach Potsdam, diesen Sprung ins eiskalte Wasser will ich mit euch feiern. Ich weiß, dass es nicht leicht sein wird, noch einmal neu anzufangen. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Bis gleich, Gisela.
Bei 40 kann man sagen, oh Gott, so alt ist man geworden. Und bei 50 kann man sagen, so jetzt ist man alt. Und man macht das an der Zahl fest. Man selber fühlt sich zum Beispiel noch gar nicht so. Für viele sehe ich irgendwie, ich glaube, fast 7 Jahre jünger aus. Und niemand glaubt auch heute noch nicht, dass ich 50 bin. Und trotzdem ist diese Zahl dann für mich, wenn ich es verglichen habe, wie ich meine Eltern mit 50 gesehen habe, etwas gewesen, wo jetzt bist du auch da und du verstehst es eigentlich selber gar nicht, dass du jetzt bei 50 angekommen bist.
Ich wollte erst gar nichts machen, dann ist ja so ein Tag, so mitten in der Woche,
sagte Andrea.
Fast alle meine Freundinnen haben vor mir dieses Ereignis gefeiert und eine Feier war bombastischer als die andere. Die ließen sich also alle zurecht und das war wunderschön, richtig hochleben und in Sälen und Kneipen und in Schulräumen und das hat mich gefreut für sie, aber das bin ich nicht. Also ich will es so machen, habe mich jetzt so entschlossen, das genauso zu machen wie jedes Jahr. Na, es kommen ein paar Freunde, ich mache ein kleines Buffet. Und wenn mich jemand fragt, kann ich dir helfen, werde ich sagen, nein, brauchst du nicht, mache ich alles. Und wenn dann die Gäste kommen, bin ich eigentlich schon kurz vorm Kollabieren.
Was soll ich lange reden? Es ist, wie es ist. Kommst du?
Ich hoffe auch, dass jetzt keiner so eine große Rede vorbereitet oder sich genötigt fühlt, da jetzt irgendwie mein Lebenswerk zu veröffentlichen oder irgendwelche Dias an die Wände zu werfen. Das hat aber was mit dem Selbstgefühl zu tun, also wie wichtig man sich nimmt. Was habe ich denn geschafft?
Wir wurden in die 50er hineingeboren. In den 70ern machten wir unsere Ausbildung. Prager Frühling oder Studentenrevolte erlebten wir im Nachklang.
Kind gekriegt, großgezogen, zieht jetzt aus, ein paar Bäumchen gepflanzt, ein Häuschen abgerissen, ein anderes Häuschen gebaut, immer erarbeitet, ständig gefragt, warum und was bleibt.
Und immer haben wir versucht, alles zu vereinen. Liebe und Familie, Kinder und Beruf.
Wir, die wir jetzt 50 werden, haben in der Regel so mit Mitte, Ende 20 unsere Kinder gekriegt. Die sind jetzt groß, die gehen jetzt aus dem Haus. Auf der anderen Seite hast du jetzt das Problem mit deinen Eltern. Die sind jetzt alle Ende 70, Anfang 80. Und die werden immer hilfsbedürftiger. Und deine Kinder sind zwar nicht mehr im Hause, aber die brauchen dein Geld noch. Und zwar bestimmt noch 5, 6 Jahre. Wenn das mal reicht, also bei mir ist es zumindest so, dass mein Sohn jetzt angefangen hat zu studieren und ich werde natürlich so lange, wie es mir möglich ist, ihn unterstützen und gleichzeitig fahre ich eben ständig zu meiner alten Mutter und kümmere mich um die. Du bist also in der Mitte und du wirst von den Alten erdrückt und von den Jungen eigentlich auch ausgenutzt noch oder nicht ausgenutzt, die brauchen dich beide.
Ich habe als Kind schon keine Geburtstage gefeiert,
sagte Ganna,
weil ich habe im August Geburtstag und da waren immer Ferien. Meine Schulfreunde waren immer nicht da. Also hat sich das von Kindheit an irgendwie nicht ergeben. Nee, ich mag's nicht. Kann das nicht leiden, wenn ich da so im Mittelpunkt, da muss man irgendwas sagen.
Täglich werden Dutzende unbescholtener Bürger 50. Am 18. August trifft es nur noch mich. Das möchte ich zusammen mit euch feiern. Ich erwarte euch, Ganna.
Neulich bei dem 50. von den Freunden, also die haben, wie gesagt, beide 50 und selber Hochzeit, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das irgendwie blöd ist, weil ich habe neulich angefangen, Fotos mir rauszusuchen. Wie sahen die 50 Jahre aus? Und da habe ich bemerkt, es ist ganz schön blöd, wenn man geschieden ist. Und die haben eben beide erzählt, so wie die 50 Jahre aussahen, wann sie sich kennengelernt haben und dann die einzelnen Etappen. Und die haben so eine Fotoshow gemacht. Das fällt bei uns ja raus. Also es ist ein ganzer Abschnitt, den man mit Vorsicht verhandeln muss. Das heißt, wenn man da so eine Fete macht, man weiß dann nicht, was macht man jetzt. Ne? Rauslassen kann man auch nicht. Frank wird nämlich dieses Jahr auch 50. Der hat jetzt auch eine neue, die sehr empfindlich auf mich reagiert, auf die Vergangenheit, obwohl sie nicht meine Nachfolgerin ist, sondern später kam, aber trotzdem. Weil wir waren ja doch immerhin 25 Jahre zusammen, das ist ja eine ganze Menge, und die Kinder und so, ist blöd.
Auch mein 50. Geburtstag fiel mit der Silberhochzeit zusammen. Wie das klingt, Silberhochzeit. Ich weiß noch, meine Mutter steckte sich zu diesem Anlass eine silberfiligrane Krone ins Haar. Sie trug eine weiße Bluse mit gesteiftem Spitzenkragen. Wie ein altgewordenes Mädchen sah sie aus. Der Gedanke, dass ich heute in jenem Alter bin, in dem sie damals war, unwirklich.
Die Frisur gefällt einem nicht mehr, die Figur gefällt einem sowieso nicht mehr. Es gibt nicht überall gescheite Kleidung für eine Frau 50. Ich will nicht aussehen wie meine Oma. Ich kann aber auch nicht mehr aussehen wie ein Teenie. Ich stelle mich vor einem Spiegel und stelle fest, deine Beine sehen nicht mehr aus wie vor 2 Jahren. Die kriegen Dellen. Vor 2 Jahren waren die glatt. Also müssen die Röcke etwas länger sein.
Kurz vor meinem 50. Geburtstag hatten wir ein Klassentreffen. Mein Biolehrer kam auf mich zu. Du bist deiner Mutter so ähnlich geworden, sagte er und lächelte mich an, als hätte er mir gerade ein Kompliment gemacht. Ich ging aufs Klo und sah mich im Spiegel an. Ich prüfte mein Gesicht. Ich versuchte, in ihm Züge meiner Mutter zu entdecken. Ich fand sie wirklich. Und plötzlich erkannte ich mich selbst nicht mehr.
Du gewöhnst dich an bestimmte Verfallsprozesse, die sind einfach da, die kannst du nicht aufhalten.
Und dann muss ich mich entscheiden, was möchte ich? Möchte ich schlank sein und Falten haben wie eine Gans am Hals? Oder möchte ich glatte Haut haben, dafür 10 Kilo mehr? Dann nehme ich lieber 10 Kilo mehr glatte Haut und das war's. Damit fing eigentlich meine Lebensumstellung an.
Klar, man wird dicker, man wird faltiger, die Hosen passen nicht mehr. Andererseits, wenn ich zurückdenke, kann ich mich erinnern, dass es immer so war. Ich habe mich immer zu fett gefühlt, fand immer, ich habe eine blöde Figur. Das war mit 13 so, das war mit 20 so, das war mit 25 so. Wenn ich mir heute Fotos angucke, wie ich mit 25 aussah, finde ich furchtbar. Also so gesehen verklärt man das vielleicht auch, wenn man sagt, früher war man schlank und schön. Nee, hat man sich auch nicht so gefühlt. Muss man sich bis öfter daran erinnern, wenn man in den Spiegel guckt und sagt, Doppelkinn, Falten.
Du kannst wirklich die Straße lang gehen, du merkst, es kommt kein Blick mehr zurück. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die wirklich wehtut.
Man verschwindet im Erscheinungsbild der Menge. Ja, du verschwindest als Frau, du verschwindest, glaube ich, auch als Mensch. Du bist einfach nicht mehr attraktiv. Das merke ich. Also zumindest unter Leuten, die einen nicht kennen, die nehmen einen nicht wahr. Also ich renne ja nicht ständig mit dem Problem umher, dass man mich angucken muss. Um Gottes Willen, wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, wie geht's dir denn? Diese Frage ist ja schon entsetzlich. Und du sagst, ja, danke, gut. Ja, wirklich, kommt denn zurück? Und sofort bist du gelähmt und sagst, ja, was meint er denn nun damit?
Did you have a happy birthday?
Ja, eine richtig große Feier wollte ich machen. Mit Familie, Freunden, alten Bekannten. Ich begann, Einladungskarten zu entwerfen. Ich suchte nach einer passenden Gedichtzeile.
Schon beugt sich der Sommer und küsst die Herbstzeitlosen.
Bevor ich die Einladungskarten abschickte, las ich sie noch einmal durch. Wie bitte? Schon beugt sich der Sommer?
Also für mich ist auch eine ganz große Zäsur das, was man Wechseljahre nennt. Und einfach auch das Nachlassen der Libido. Meine Hormone haben ja mich in viele schöne und schwierige Situationen im Leben gebracht. Und da gibt es eine völlige Verwandlung, die ich einerseits als angenehm empfinde und andererseits aber auch die Erinnerung mir sagt, es kann anders auch schön sein.
Und dann lernt man mit über 50 einen Mann kennen und man ist plötzlich verliebt wie ein 15-Jähriger. Und dann denkt man, das ist nicht normal, das kann nicht sein, ne?
Ja, das wird immer weniger. Also auch das Verlangen danach. Und finde ich ganz gut eigentlich. Also ich hatte vor ein paar Jahren eine dramatisch-tragische Liebesgeschichte. Ich bin ganz froh, dass das nicht mehr so ist. Also ich würde mich jetzt ungern nochmal verlieben wollen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Kraft hätte ich nicht mehr, das nochmal.
Dann bin ich mit dem. Erstmal sind wir ins Kino gegangen, das zweite Mal in eine Sauna, habe ich gedacht, also pass auf. Zeigst ihm am besten gleich alles, ne? Wenn er dann nicht will, kann er ja immer noch sagen, er geht, ne? Geh erstmal in eine Sauna. Und nachdem er mir da immer noch gesagt hat, dass ich eine super Frau bin und ich seine Blicke im Ruheraum gesehen habe, dass er mich einfach toll findet, war das überhaupt kein Problem mehr. Da war die Figur überhaupt kein Problem mehr. Beidseitig nicht.
Ich bin ja noch mit Mitte 40 schwanger geworden und habe das dann also ganz kurz und schmerzlos oder nicht schmerzlos abgeschafft. Und seitdem habe ich eine Spirale und die ist schon überfällig. Und nun war ich wieder bei einer Frauenärztin und da sagt sie, wie alt sind Sie? Sie werden jetzt 50. Ach, wissen Sie, lassen Sie doch ruhig noch ein Jahr drin. Schwanger werden Sie bestimmt nicht mehr. Und im nächsten Jahr können wir ja gucken, ob Sie dann immer noch Ihre Regel haben. Und ja, das war so wirklich so ein Zeitwecker, so ein ganz gemeiner, der, es ist auf der einen Seite, kostet ja so eine Spirale, weiß ich nicht, 200 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und da wir noch immer Lust an der Liebe haben, könnt ihr mir vorstellen, dass ich so ein Glück habe, dass wenn die raus ist, ich dann wirklich die letzte Schwangere hier in Deutschland werde. Und dann wird es nur noch teurer und noch schwieriger. Also das ist so eine Sache, wo du so mit der Nase drauf gestoßen wirst.
Schon beugt sich der Sommer und küsst die Herbstzeitlosen.
Ich bin dünnhäutiger geworden, zerbrechlicher, stimmt. Aber der Sommer, der beugt sich noch lange nicht. Ich zerriss alle 45 Einladungskarten und dachte über einen neuen Text nach.
Mit den Kindern hätte ich vielleicht vieles anders machen sollen. Ich glaube, ich war sehr streng. Ich war viel strenger als Frank. Ich war eher der Vater und eher die Mutter. Da hätte man vieles wahrscheinlich gelassener sehen müssen. Das lag aber auch daran, dass wir haben gearbeitet. Früh ist man mit den Kindern zum Kindergarten gehastet, dann abends abholen, dann war nicht mehr viel Zeit. Da habe ich ein ziemlich strenges Regime gehabt mit denen. Das mache ich mit Enkeln bestimmt anders.
Ich habe immer das Problem mit mir rumgeschleppt, dass ich ganz genau weiß, ich lebe nicht wirklich so, wie ich leben müsste, damit ich zufrieden bin. Und mit 50 müsste man eigentlich langsam das Alter erreicht haben, wo man sich sagt, dann ändere es doch. Und wenn du sogar weißt, was du ändern könntest, warum tust du es dann nicht? Dass diese Gelassenheit und Weisheit nicht einsetzt, das ist sehr merkwürdig. Und warum muss jemand erst einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, Krebs, irgendeine einschneidende Krankheit bekommen, bevor er anfängt, so einschneidend über sein Leben nachzudenken und zu reflektieren und auch Schlüsse zu ziehen? Irgendwas hält mich immer noch zurück.
Ich habe mich in der Ehe nicht wohl gefühlt und die hat 25 Jahre gedauert. Und nach der Scheidung hat meine Freundin zu mir gesagt, jetzt bist du endlich wieder du. In den 25 Jahren nicht ein Wort davon, dass ich gerade nicht ich bin. Ich habe mich versucht anzupassen, habe versucht, dem Bild zu genügen, von dem ich dachte, so ist man als Frau und Mutter. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Jugend des Alters gefällt mir. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt bin ich eigentlich ich. Jetzt lebe ich so, wie ich das möchte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Das war in meiner Ehe nicht der Fall. Das ist, solange Kinder da sind, natürlich sowieso immer anders. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich wohl.
Happy, happy birthday, baby.
Ich schrieb einen neuen Text.
Kaum den Kinderschuhen entwachsen, schon eilt sie. Die Zeit. Es ist nicht zu ändern. Das sechste Jahrzehnt beginnt. Ich gebe der Zeit Flügel und will mit euch feiern.
Happy day, happy, happy birthday, baby.
Deutschlandradio Kultur. Überall im Kabel. Überall per Satellit. Überall in Deutschland.
Es ist 15 Uhr, die Nachrichten. Das Wetter. Heute im Süden teilweise neblig, bisweilen aber auch sonnig. Im Norden und in der Mitte zunächst regnerisch, später Bewölkungsauflockerung. Höchsttemperaturen von 9 bis 15 Grad. In der Nacht vor allem in der Südhälfte Regen oder Sprühregen. Im Norden teils wolkig, teils klar und überwiegend trocken. Abkühlung auf 6 bis 2 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
Ich bin Theresa, 16 Jahre alt und eine von 39.000 Einwohnern Halberstadts. Man nennt die Stadt auch das Tor zum Harz. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Harz. Wenn man von außerhalb in Richtung Halberstadt blickt, hat man ein besonders schönes Bild der Wahrzeichen der Stadt. Die Kirchtürme von der Liebfrauenkirche, vom Dom St. Stephanus und die zwei ungleichen Türme der Stadtkirche St. Martini vermitteln mir ein heimatliches Gefühl. Rund um den Domplatz stehen viele historische Bauwerke. Der gotische Dom zieht viele kunstinteressierte Besucher an, denn er beherbergt einen der umfangreichsten Domschätze Deutschlands. Neben der romanischen Liebfrauenkirche befindet sich in einer alten Kapelle die Stadtbibliothek Heinrich Heine. Jung und alt können in Halberstadt eine Menge entdecken. Das Städtische Museum, das Vogelkundemuseum Heine Anum, das Gleimhaus, die Hochschule Harz, eine schöne Innenstadt mit Einkaufsmöglichkeiten, die restaurierten Fachwerkhäuser der Altstadt mit ihren Kneipen, das Kino Zuckerfabrik, ein Schwimmbad und mehrere Sportstätten. Bei schönem Wetter hat man sogar eine tolle Aussicht auf den Brocken.
Die Deutschlandrundfahrt mit Olaf Kosert.
Herzlich willkommen! Wir sind hier im Rathaus von Halberstadt, ein Neubau aus dem Jahr 1998. Das, was hier noch an das alte Rathaus, das alte gotische Rathaus von 1398 erinnert, ist ein kleines Steinrelief, das hinter mir an der Wand hängt und das Wappen von Halberstadt zeigt. Zwischen diesen beiden Rathäusern liegen 600 Jahre Geschichte.
Wir haben einen Bevölkerungsrückgang in den letzten Jahren von 12%. Wir hatten einen Wohnungsleerstand hier von etwa 16%. Dadurch entstehen natürlich innerhalb einer Stadt auch Lücken, Baulücken, Brachen. Und die internationale Bauausstellung sagt, wir wollen jetzt nicht diese Lücken und Brachen nur als etwas Negatives sehen, sondern auch als Chance, als Möglichkeit, was daraus zu machen. Denn wir sind einfach hier in einer demografischen Situation, in der die Bevölkerung schrumpft und in der wir aber nicht sagen dürfen, das ist nur was Negatives, sondern in der wir sagen müssen, wir müssen jetzt unsere Kräfte auch irgendwie komprimieren und dann sehen, dass wir innerhalb der Stadt auch Neues schaffen, auch in diesen Lücken und da eine Chance entwickeln, da was reinzubauen und zu entwerfen.
Da spielt die Hochschule eine große Rolle hier in Halberstadt, denn Sie packen da viele Projekte an, die man sich ohne Sie gar nicht leisten könnte, ne?
Wir müssen einfach mit viel Einsatz und mit viel Energie versuchen, trotzdem interessante Projekte zu machen.
Diese Art Praxisbezug scheint mir eher ungewöhnlich für den Fachbereich Verwaltungswissenschaften. Kommen Ihre Studenten nicht mit dem Ziel, mal eine schöne Akte zu bearbeiten, das zu lernen und plötzlich lernen sie bürgerfreundlich zu arbeiten?
Also zum Teil kommen die natürlich damit. Also wir ziehen natürlich als Verwaltungswissenschaften auch ein bestimmtes Potenzial an Leuten an. Ed, ich würde mal sagen, ein Teil davon sind auch so, die sagen, ich möchte eigentlich später einen Job haben, der geht von 9 bis 17 Uhr und dann möchte ich wissen, wann ich nach Hause komme und am liebsten das auch auf Lebenszeit schon im Voraus kennen. Aber es gibt genau die andere Hälfte, die auch sagt, nein, wir möchten zukünftig auch anders arbeiten. Und da konkurriert dann aber zukünftig auch die öffentliche Verwaltung mit unseren, ich sag mal, Abnehmern, die auch aus der Privatwirtschaft kommen können.
Das war Sabine Elfring von den Verwaltungswissenschaftlern hier an der Harz-Hochschule. Halberstadt hatte mal den Beinamen Rotenburg des Nordens. Das lag an den vielen prächtigen Fachwerkhäusern, die hier mal standen. Im Zweiten Weltkrieg sind aber viele zerstört worden und was danach noch stand, das ist dann, man muss es so sagen, zu DDR-Zeiten buchstäblich verrottet. Die Fotografin Lenore Lobeck hat in der DDR gemeinsam mit ihrer Schwester den Verfall von jahrhundertealten Häusern hier in Halberstadt dokumentiert und dafür auch Ärger mit der Stadtsicherheit in Kauf genommen. Frau Lobeck, wie hat das alles angefangen mit dem Fotografieren von alten Gebäuden?
Ja, also speziell hat es überhaupt in Halberstadt angefangen. Meine Schwester hatte einen Bekannten in Halberstadt und ist da öfter mal hierher gefahren und hat bemerkt und beobachtet, dass die Fachwerkhäuser und der Teil, der von Halberstadt noch stand, immer mehr verfiel, Wohnungen leer standen. Und da haben wir zusammen die Idee entwickelt, dass wir das eigentlich festhalten müsste. Und dann sind wir 1984 im Januar ein Wochenende, also eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, 2,5 Tag hier gewesen und haben fotografiert. Eine Ausstellung wäre in der DDR nicht möglich gewesen. Und da haben wir das auf handliche Pappen, die man unter den Arm klemmen kann, gebracht und sind in mehreren Kirchgemeinden dann zu Gemeindeabenden gewesen, haben dort über den Verfall der Städte mit den Leuten gesprochen. Und der Herr Hinz aus Halberstadt hatte einmal in der Martinikirche die Ausstellung ausgestellt. Im Gang des Augustinerklosters war es mal ausgestellt. Das war eigentlich schon das Größtmöglichste an Öffentlichkeit, was man erreichen konnte.
Wie haben Sie mitbekommen, dass das eigentlich nicht gern gesehen war von offizieller Seite, was Sie da tun?
Naja, das konnte man sich eigentlich denken, dass das nicht gern gesehen wird, weil das ja in doch ein politisches Problem war und Teil und Ausdruck der Wirtschafts-, Wohnungs- und Eigentumspolitik der DDR. Aber während wir dort fotografierten, ist uns eigentlich sehr viel Solidarität entgegengebracht worden. Und dass wir da beobachtet wurde, hat man nicht so direkt gespürt. Das kam dann eigentlich erst nach der Wende bei Einsicht in die Stasi-Akten. Meine Schwester hatte dann also diese Ausstellung, um die auch nochmal öffentlich zu zeigen, in einem Gang, also in ihrem Flur, aufgehängt. Und das hat die Staatssicherheit irgendwie mitgekriegt und hat im Nachbarhaus also Staatssicherheitsleute abgestellt, die dann dort jeden, der aus- und einging, fotografieren sollte. Und das war registriert. Und die Leute, die dann nach der Ausstellung die Wohnung meiner Schwester verließen, die wurden dann verfolgt. Und es wurde beobachtet, der steigt in den Zug ein, der fährt nach dort und der geht dorthin nach Hause. Und die wohnt dort. Und da ist immer eine genaue Personenbeschreibung dabei, also so und so groß, mit grüner Jacke, mit braunen Schuhen und gelber Handtasche. Und ja, und ich hatte ein Foto mal eingeschmuggelt bei einer Ausstellung oder zwei in Schwarzenberg. Das war eigentlich eine Kulturbund-Ausstellung. Und dort hat die Stasi dann gefragt, wer hat das überhaupt genehmigt, wer hat die Ausstellung überhaupt abgenommen, wie kann es überhaupt sein, dass da so ein Foto ist und vermutlich Halberstadt und es steht ein Auto vor einem völlig zerfallenen Haus. Ja.
Also Sie haben damals durchaus einiges riskiert. Es ist sehr beeindruckend, sich das heute alles nochmal anzuschauen, Ihre Fotos von damals und das auch mit dem zu vergleichen, was heute in Halberstadt steht. Viele Häuser, die mittlerweile restauriert worden sind, neu aufgebaut worden sind. Lenore Lobeck und ihrer Schwester Juliane Adler haben wir diese Zeitdokumente zu verdanken. Frau Lobeck, ganz herzlichen Dank. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen. Halberstadt wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, zu 80%. Am 8. April 1945, also einen Monat vor Kriegsende, hat es Halberstadt erwischt. 3 Jahre zuvor, bereits am 12. April 1942, sind die letzten 152 Halberstädter Juden deportiert worden in die Vernichtungslager. Johann Wilhelm Ludwig Gleim, er lebte von 1719 bis 1808 in Halberstadt und der Mann hatte eine riesige Bibliothek. Und Dr. Ute Pott hat das große Privileg, in dieser Bibliothek ab und zu mit weißen Baumwollhandschuhen zu stöbern, denn sie leitet das Gleimhaus. Frau Pott, Gleim hat tatsächlich alles gesammelt, was ihm in die Hände kam.
Ja, es fing damit an, dass er seine Freunde um sich haben wollte mit Bildern, mit Büchern und mit Handschriften und mehr war ihm klar, es sollte eine öffentliche Bibliothek sein, es sollte ein öffentlicher Tempel der Freundschaft sein, der zusammengetragen wurde. Und entsprechend hat sich natürlich das Profil immer erweitert.
Und Sie tragen diese bewussten Baumwollhandschuhe jetzt und haben uns eine kleine Kostbarkeit mitgebracht. Was ist das für ein Büchlein?
Ja, es ist ein Buch, was eine lange Geschichte hat. Natürlich eine lange Geschichte, es ist ein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Aber es ist auch ein Buch, was einen langen Weg gegangen ist. Es ist im Zweiten Weltkrieg ausgelagert gewesen. In Stollen sollte sicher den Krieg überleben und ist dort Kriegsbeute geworden, ist in die Sowjetunion sozusagen gebracht worden. Und ein russischer Soldat hatte irgendwann ein schlechtes Gewissen und hat dieses Buch einem deutschen Freund gegeben. Dieser deutsche Freund hat es mit nach Deutschland genommen, in sein Regal gestellt und vergessen. Und auf dem Sterbebett, wirklich auf dem Sterbebett, fiel ihm ein, da ist noch etwas. Er hat das Buch herausgeholt und hat sein Patenkind gebeten, dieses Buch sozusagen an den rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Und im April dieses Jahres haben wir dieses Buch zurückbekommen.
Am 13. April 2008 wird der Domschatz von Halberstadt wieder zu sehen sein in einer neuen großen Ausstellung mit Wandteppichen aus dem 12. Jahrhundert, mit Skulpturen, Schmuck. Das sind alles kostbare Schätze. Dieser Domschatz gehört zu den größten mittelalterlichen Kirchenschätzen, die noch erhalten sind. Das ist also unsere Empfehlung für Sie von der Deutschlandrundfahrt aus Halberstadt. Das war's mit dieser Sendung.